RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Gabriela Kühne. Bundeskanzler Merz reist nächste Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Washington. Am Donnerstag will ihn US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Ein Thema sollen die neuen Zolldrohungen gegen europäische Firmen sein. Aus der Nachrichtenredaktion Daniela Stahl.
Telefoniert haben Kanzler Merz und US-Präsident Trump schon mehrere Male miteinander. Da ging es vor allem um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dass es zu einem Eklat kommt im Weißen Haus, wie etwa beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wird nicht erwartet. Aber die jüngste Ankündigung von Trump, ab Mittwoch die Zölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln, belastet Merz' Besuch. Deutschland würde davon besonders hart getroffen. Die USA sind für die hiesigen Stahlhersteller einer der wichtigsten Absatzmärkte.
In Mannheim ist an den vor einem Jahr getöteten Polizisten Ruven Lahr erinnert worden. Zu der Gedenkfeier waren unter anderem Bundesinnenminister Dobrindt und Baden-Württembergs Innenminister Strobel gekommen. In einem offenen Brief schrieb die Familie, sie hoffe immer noch, dass Ruven nicht umsonst gestorben ist. Der Polizist war vor einem Jahr auf dem Mannheimer Marktplatz von einem Afghanen mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Im Südwesten hat es teilweise heftige Gewitter gegeben. In Rheinland-Pfalz gab es hunderte Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume und überschwemmter Straßen. Im Süden von NRW kam es wegen lokaler Überschwemmungen vorübergehend zu Stromausfällen. Abends zogen dann Gewitter mit Sturm und Hagel über Baden-Württemberg. Laut Wetterdienst kann es im Laufe des Tages im Süden und Westen neue lokale Unwetter geben. Paris Saint-Germain hat die Fußball-Champions League gewonnen, durch ein klares 5:0 im Finale gegen Inter Mailand. Für den französischen Meister ist es der erste Champions-League-Titel überhaupt. Aus der Sportredaktion Christina Schröder.
Paris dominierte von Anfang an, belohnte sich mit dem frühen Treffer von Achraf Hakimi in der 12. Minute und nicht einmal 10 Minuten später erhöhte Désiré Doué. Inter wirkte im Anschluss zunehmend bemühter, blieb aber insgesamt zu harmlos und passiv. In der zweiten Hälfte fiel die Vorentscheidung dann bereits eine halbe Stunde vor Schluss. Doué traf zum zweiten Mal, Kvaratskhelia sorgte wenig später für das 4:0, Majulu für den Endstand. Der deutsche Nationalspieler Jan-Aurel Bissek von Inter Mailand verletzte sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung am Oberschenkel. Bissek sollte nach dem Champions-League-Finale zum DFB-Team dazustoßen, das sich auf das Nations-League-Final vorbereitet.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Der Tag wird wechselhaft, mit Regen und Gewittern, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Auch Montag Schauer und Gewitter, über die Mitte länger trocken, 16 bis 24 Grad. Am Dienstag freundlich, im Süden Schauer und Gewitter, an der Nordsee Regen bei 19 bis 26 Grad. Die Zeit. Es ist gleich 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A11 Kreuz Uckermark Richtung Berliner Ring ist zwischen Bernau Süd und Dreieck Barnim nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Duisburg-Bahl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis morgen früh gesperrt. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen noch bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist dort eingerichtet. Und noch eine lokale Meldung für Hamburg. Die B75 Lübecker Straße stadtauswärts ist zwischen Steinhauer Damm und Elisenstraße wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu unseren Informationen und Hintergründen aus Politik und Gesellschaft hier noch bis 6 Uhr. Er hat es wieder getan, diesmal aber nicht, wie sonst fast schon üblich, im Flugzeug auf dem Weg ins Golfwochenende, sondern publikumswirksam vor Stahlarbeitern. In der Nacht von Freitag auf Samstag verkündete Donald Trump, die Zölle auf Stahlimporte in die USA auf 50% zu verdoppeln. Das trifft etliche Exporteure, allen voran Kanada, Brasilien und Mexiko, aber auch die EU, mit der ja derzeit über alle Zölle verhandelt wird. Trump bleibt also seiner Linie treu und macht Dog. Das hat auch einen Grund. Ein Viertel seines Stahls muss Amerika importieren. Gleichzeitig will Trump diese Industrie schützen und neue Investitionen im Land anziehen. Das ist übrigens bereits gelungen, denn der größte japanische Hersteller Nippon Steel kündigte gleich nach Trumps Statement an, in den USA zu investieren. Aus Washington, Sebastian Hesse.
And today I have a major announcement. And are you ready to hear this?
Die handverlesenen Stahlarbeiter in West Mifflin, Pennsylvania, brachen in Jubel aus, als Trump seine bedeutende Ankündigung machte, wie er es nannte. Ab kommenden Mittwoch, dem 4. Juni, erheben die USA Schutzzölle in Höhe von 50% auf Stahlimporte. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen 25%.
We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50%, the tariffs on steel into the United States of America.
Später erweiterte Trump die Zollerhöhung in einem Social Media Post auf Aluminium einfuhren. Auch dafür gelten ab kommende Woche die 50%. Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt in einem Stahlwerk in Pennsylvania. Der Betrieb würde längst nicht mehr existieren, hätte er nicht bereits während seiner ersten Amtszeit die Zölle auf Stahlimporte erhöht. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen.
That means that nobody's going to be able to steal your industry. It's at 25%, they can sort of get over that fence. At 50%, they can no longer get over the fence.
Anlass für die Trump-Rede vor der Stahlarbeiterkulisse war die künftige Kooperation von US Steel mit dem japanischen Stahlkonzern Nippon Steel. Allerdings blieb unklar, wie genau die aussehen wird. Bislang hatten die Japaner darauf bestanden, nur dann in das US-Unternehmen zu investieren, wenn sie es auch übernehmen können. Trump versprach in Pennsylvania, US Steel bleibe unter amerikanischer Kontrolle. Es werde keine Entlassungen geben. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Alleine 2023 exportierte die EU rund 4 Millionen Tonnen Stahl in die USA. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Soweit Sebastian Hesse. Darf der US-Präsident die Zollregeln alleine vorschreiben oder ist das nicht Sache des Kongresses? Darüber gibt es ja auch einen Rechtsstreit in den USA. Der Ausgang ist offen. Klar ist aber, dass die derzeitige US-Regierung versucht, mehr Macht im Weißen Haus zu konzentrieren. Gerade in deutschen und europäischen Medien ist seit dem Amtsantritt von Donald Trump stets von einem Angriff auf die Demokratie die Rede. Aber stimmt das so? Immerhin funktioniert das Regierungssystem in den Vereinigten Staaten seit 1776, natürlich mit bestimmten Entwicklungsschritten. Wie schaut es also aus mit der Gewaltenteilung in den USA? Darüber hat mein Kollege Uwe Schulz vom Westdeutschen Rundfunk mit Donald O'Sullivan gesprochen. Er lehrt und forscht an der California State University über Geschichte und kennt sich gut aus in der Verfassung der Vereinigten Staaten. Die erste Frage an ihn war, was Trump bezweckt.
Es geht eigentlich darum, die Macht des Präsidenten grundsätzlich zu erweitern und ihn so ein bisschen mehr mit königlichen Privilegien auszustatten. Also im Verfassungssystem der USA ist das ja historisch angelegt, dass es etwas ganz Ungewöhnliches war zu der Zeit, dass ein König gewählt werden konnte. Und man hat damals eben auch versucht, ihn einzuhegen, also seine Macht so zu beschränken, dass also eigentlich der Kongress das legislative Organ ist und er nur den Willen des Kongresses ausführt. Und dazu gab es eben noch die Judikative, die darüber wachen sollte, dass alles im Einklang mit der Verfassung stehen sollte. Und natürlich gab es immer wieder Präsidenten, die versucht haben, ihre Macht auszubauen und eben entweder durch diese Erlasse oder eben durch andere Maßnahmen versuchen, ihre Macht auszubauen. Und das gab es eben. Oft ist das dann nicht gelungen und oft hat es dann dazu geführt, dass das ganze System paralysiert war. Weil eben, wenn Sie zum Beispiel unter Präsident Obama sehen, die Republikaner haben sich ganz verweigert. Und er konnte sich anstrengen, wie er wollte. Wenn der Kongress sein Veto eingelegt hat, dann war einfach nichts mehr zu tun.
Da wäre der erste Unterschied zu dieser Amtszeit von Donald Trump. Im Moment hat er auch eine Mehrheit in den Kammern. Das heißt, da könnte er wahrscheinlich durchregieren. Jetzt hängt also alles an den Entscheidungen der Gerichte, von denen ich aber nicht weiß, wer sollte die denn durchsetzen am Ende, wenn doch Donald Trump sagt, nein, ich will das jetzt durchbringen, was ich meinen Wählern versprochen habe.
Also historisch gesehen ist das richtig ein Echtzeitexperiment, was die amerikanische Verfassung aushält und wie man sie verbiegen könnte. Das heißt also, natürlich gibt es bei Menschen in der Trump-Administration den Plan, im Grunde genommen die Macht des Präsidenten so extrem zu stärken, dass kein Kongress mehr richtig Schranken setzen kann. Jetzt im Moment ist es so, dass der Kongress von den Republikanern beherrscht wird und die Republikaner sind eben sehr, sehr starke Anhänger von Trump. Normalerweise gibt es innerhalb beider Parteien immer Abweichler und sogar ganze Gruppen. Das sind ja im Grunde genommen so Regenschirmparteien, die alle möglichen Facetten umfassen. Das sind ja keine Programmparteien, wie wir das in Deutschland kennen. Das heißt, normalerweise gibt es immer verschiedene Fraktionen und Flügel, aber die MAGA-Bewegung von Trump hat es geschafft, die Republikaner zusammenzuschweißen und im Grunde genommen zu unterwerfen. Und das ist natürlich eine Konstellation, wie es sie selten in der amerikanischen Geschichte gegeben hat. Und da sind eben große Veränderungen zu erwarten, sodass im Moment die Gerichte die einzige Instanz der Verfassung sind, die dem Einhalt gebieten könnten, wenn sie es denn wollten.
Das ist schwer vorherzusagen, oder? Ob sie es wollten.
Das ist richtig. Also Trump hat oft gegen Richter gewettert und sie beleidigt und bedroht. Wobei das eben auch ganz kurios ist, dass viele Richter eben Konservative sind. Eben von Reagan, Bush, Obama oder sogar Trump eingesetzt wurden. Aber dann doch mit Blick auf die juristischen Grundlagen sagen, hier sind Grenzen gesetzt. Und das wird sicherlich noch weitergehen. Es gibt eigentlich sonst keine Institution in Amerika, die sich Trump widersetzt, außer der Judikative. Und da wird man eben sehen, wie das weitergeht, ob das System das aushält oder ob sich auch die Judikative diesem starken Präsidenten beugen wird.
Trotzdem nochmal die Frage, selbst wenn die Judikative, die Gerichte, auch das höchste, das letztinstanzliche Gericht sagen würde, so wie du es gerade als Regierungshandeln umsetzt, geht es nicht. Wir verbieten es dir, Mr. President. Wer sollte das denn durchsetzen, wenn er trotzdem dabei bleibt? Zum Beispiel Menschen, die nur einen befristeten Aufenthaltsstatus hatten oder sogar sowas wie ein Gnadenaufenthaltsrecht, einfach abzuschieben. Das Gericht kann immer noch hinterherrufen, ja, das war nicht rechtens, aber die Menschen sind außer Landes.
Das ist richtig. Es gab natürlich auch Präzedenzen dafür. Präsident Andrew Jackson hat genau das gemacht, also Gerichtsurteile ignoriert. Und es ist kein Zufall, dass Donald Trump Andrew Jackson zu seinen großen Vorbildern zählt. Das ist in der Tat so, das kann niemand richtig durchsetzen. Die US Marshals, die normalerweise diese Gerichte dann durchsetzen, sind auch dem Präsidenten unterstellt. Und ob die dann unabhängig handeln würden, ist noch die Frage. Im Endeffekt kommt es auf die Midterms an in 2 Jahren. Da wird der Wähler noch mal eine Stimme haben. Bis dahin wird es ein Gerangel geben um die Macht.
Soweit diese Analyse von Donald O'Sullivan. Er ist Historiker an der California State University. Wir blicken auf die Uhr. Es ist 3.13 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Und wir kommen jetzt einmal weg von der Politik und wenden uns der Unterhaltung zu. Saturday Night Live gehört für viele US-Amerikaner seit Jahrzehnten zum Samstagabend dazu. Der Showklassiker ist zu einem Stück TV-Geschichte geworden in dem Land. Mit den bewährten Zutaten, Sketche, Live-Musik und prominente Stargäste. Auch als Talentschmiede ist die Sendung bekannt. Über legendäre Momente von Saturday Night Live berichtet nun unsere Korrespondentin Giselle Uka.
Live from New York, it's Saturday Night!
Wenn dieser Satz gesprochen wird, weiß jeder in den USA, was kommt. Comedy, Live-Musik und prominente Stargäste bei Saturday Night Live. Für Millionen Amerikaner gehört die Sendung schon seit Jahrzehnten zur gewohnten Samstagabend-TV-Routine. Dabei beginnt jede Episode immer mit einem Sketch über das aktuelle Geschehen. Zuletzt natürlich auch immer wieder mit einer Parodie über den amtierenden Präsidenten Donald Trump.
We like Pope Leo. We hope he does what we want. Wir lieben Papst Leo. Wir hoffen, dass er tut, was wir wollen. Ansonsten muss ich JD in den Vatikan zurückschicken. Spaß beiseite. Wir lieben die katholische Kirche und die Messe einfach. Das Einzige, was ich nicht mag, ist dieses Weihwasser. Warum brennt das eigentlich so, wenn es die Haut trifft? Was ist da drin? Das müssen wir rausfinden.
Why is that stuff burn so bad when it hits your skin, huh? What's in that stuff? We gotta figure that out. We'll be looking into that.
Aber nicht nur bekannte Persönlichkeiten bekommen bei Saturday Night Live ihr Fett weg. Auch vermeintlich normale Alltagssituationen werden herrlich schräg inszeniert. So wie schon im allerersten Sketch vor 50 Jahren, als der damalige Newcomer John Belushi einen Einwanderer im Englischunterricht spielte.
Good evening. Good evening.
Nach der Begrüßung gibt der Englischlehrer dem Einwanderer weitere Sätze vor, die er stumpf nachsprechen soll.
Repeat after me. I would like to feed your fingertips.
To feed your fingertips.
To the Wolverines.
To the Wolverines.
Doch die Beispielsätze des Englischlehrers ergeben inhaltlich gar keinen Sinn. Der Einwanderer bemerkt das aber nicht, weil er kein Wort versteht.
Next.
Plötzlich bekommt der Lehrer einen Herzinfarkt. Er fasst sich an die Brust und fällt vom Sessel auf den Boden. Der Einwanderer ist davon zwar leicht irritiert, doch nach kurzem Zögern erinnert er sich, dass er dem Lehrer alles nachmachen soll. Er fasst sich ebenfalls an die Brust und wirft sich zu Boden. Neben John Belushi gehörte auch Dan Aykroyd zu den ersten festen Ensemblemitgliedern der Sendung. Nach einem gemeinsamen musikalischen Sketch gründeten die beiden die Blues Brothers und traten als solche mehrmals bei Saturday Night Live auf. Ihre Performance von 1978 gilt als legendär. Die Blues Brothers wurden zu einem weltweiten Popkulturphänomen mit riesigem Erfolg. Und Saturday Night Live wurde zum Sprungbrett für Comedians und Schauspieler. Showgrößen wie Eddie Murphy, Bill Murray, Adam Sandler oder Tina Fey, sie alle haben ihre Karrieren dieser einen Sendung zu verdanken. Selbst Bands und Solomusiker schafften ihren großen Durchbruch in den USA häufig erst nach einem Live-Auftritt bei Saturday Night. Auch sie.
Ladies and Gentlemen, Adele.
Oh. 2008 wurde Adele nach ihrem Auftritt in der amerikanischen Kultshow über Nacht zum Star in den Vereinigten Staaten. So wie ihr erging es unzähligen anderen. Zusätzlich zur perfekt ausbalancierten Mischung aus Comedy und Musik hat SNL noch einen weiteren Publikumsmagneten zu bieten, berühmte Persönlichkeiten. Jede Woche übernimmt ein anderer Gaststar die Rolle des Moderators oder der Moderatorin. Von Tom Hanks bis Lady Gaga waren schon viele große Namen dabei. Und auch in den Sketchen selbst treten immer wieder Prominente auf, die sich selbst spielen und dabei auf die Schippe nehmen. Für das Publikum jedes Mal ein besonderer Überraschungsmoment. Wer wird wohl diesmal dabei sein?
Who is that under there?
Es ist der echte Barack Obama, der sich in einem Sketch im Jahr 2007 selbst spielt und auf der inszenierten Halloween-Party von Hillary und Bill Clinton ohne Kostüm auftaucht. Als die von Amy Poehler gespielte Hillary nachfragt, warum Obama nicht verkleidet sei, antwortet der, er habe nichts zu verbergen, er genieße es, er selbst zu sein, er wolle nichts daran ändern, nur weil Halloween ist. Ein Seitenhieb gegen die damals als weniger authentisch geltende Frau Clinton, die genau wie Obama Präsidentschaftskandidatin der Demokraten werden wollte.
It's nice to see you, Barack. So you dressed as yourself?
Well, you know, Hillary, I have nothing to hide. I enjoy being myself. I'm not going to change who I am just because it's Halloween.
Well, that's great.
Saturday Night Live ist bis heute eine relevante TV-Institution und hat sich immer wieder neu erfunden. Über besondere Auftritte und Sketche der Sendung reden US-Amerikaner noch am nächsten Tag mit Kollegen auf der Arbeit. Und auch den Weg ins Digitale hat die Sendung gefunden. Clips aus der Show gehen regelmäßig bei Instagram oder TikTok viral, vor allem auf den Kanälen von SNL selbst. So erreicht eine bereits 50 Jahre alte Sendung weiterhin auch junges Publikum.
Giselle Uka. Luca war das mit Saturday Night Live. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für Sie.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action. Die neue Staffel des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben ein Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
Soweit dieser Hörtipp.
Der Stichtag.
In der Architektur gilt er als einer der großen Visionäre. Kaum jemand hat das Stadtbild vieler Metropolen so geprägt wie er. Norman Foster, der mit seinen Hightech-Bauten berühmt wurde, aber auch mit sanftem Modernismus. Heute wird er 90, der Erbauer der Reichstagskuppel unter anderem. Und Martin Busch gratuliert im Stichtag.
Norman Foster hat mit seinen Bauwerken Generationen von Architekten inspiriert. Aber wohl nirgends wird der Dialog zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, für den der Brite steht, deutlicher als am Reichstag in Berlin. Foster hat das historische Gebäude so umgebaut, dass es ins Heute passt.
Der Reichstag hat mehr Facetten als die meisten anderen Gebäude. Er konfrontiert einen mit der Geschichte der Vergangenheit. Es geht um öffentlichen Raum, um die unglaubliche Symbolik und er wird mit erneuerbaren Energien versorgt.
Der Umbau beginnt 1995, direkt im Anschluss an die spektakuläre Reichstagsverhüllung. Die begehbare Kuppel besteht aus 3000 Quadratmetern Glas und lässt das Tageslicht tief in das Gebäude. Wenn man im vielseitigen Portfolio eine Spezialität des Star-Architekten benennen müsste, es wären wohl die Dächer. Aber er hat auch Möbel designt, Geschirr und Badewannen. Dabei kann man nicht sagen, dass der berufliche Weg vorgezeichnet gewesen wäre. Norman Foster wird 1935 in einer Arbeiterfamilie aus Manchester geboren. Als Kind ist er ein Eigenbrötler.
I was in all kinds of ways an outsider.
Stattdessen beobachtet er gerne. Vor allem faszinieren ihn Dinge, die sich schnell bewegen.
Locomotive. I would stand for hours waiting for a locomotive.
Bewegung, Geschwindigkeit begleiten ihn sein Leben lang. Er fährt bis ins hohe Alter Ski, er fährt Rennrad und Autos, er gilt als autonah. Sein Studium in Architektur und Stadtplanung hingegen kreist überwiegend um Dinge, die sich nicht bewegen.
I'd always been interested in buildings.
Gebäude, Bauwerke haben mich schon früh interessiert. Es ist sogar eine alte Kladde im Archiv unserer Stiftung aufgetaucht, als ich als 13-Jähriger Ideen zu Hüllen, zu Fassaden von Gebäuden entworfen hatte. Gebäude waren immer eine Obsession, seit meiner Kindheit.
Nach dem Master in Yale macht er sich 1967 mit seiner damaligen Frau Wendy selbstständig. In den Jahrzehnten seitdem entwickelt der Brite Prestige- und symbolträchtige Bauwerke auf der ganzen Welt. Immer mit drei Ressourcen.
You've got money, you've got time and you've got creative energy.
Der Hauptsitz von Apple im Silicon Valley stammt von ihm, der Wolkenkratzer The Gherkin in London und dem Flughafen von Peking hat er als neuem Terminal eine gigantische Konstruktion aus Glas und Stahl in Drachenform verpasst.
A parallel to the Apple building.
Ob bei Apple oder bei anderen Auftraggebern, je genauer die jeweiligen Vorstellungen sind, desto genauer kann ich das künstlerisch aufgreifen. Klare Ideen helfen mir, aber natürlich auch Flexibilität. Dann kommt es zu einem Prozess, den ich als intellektuelles Ping-Pong bezeichne. Daraus entsteht maßgeschneiderte, individuelle Architektur.
Die britische Königin Elisabeth II. Erhebt ihn 1990 in den Adelsstand. Ein Jahrzehnt später hat er als Baron Foster of Thames Bank sogar einen Sitz im House of Lords. Aktuell beschäftigen ihn Aufträge von zwei Weltfußballvereinen. Der FC Barcelona lässt ihn das legendäre Camp Nou Stadion restaurieren und Manchester United will, dass Foster einen Nachfolger für das alte Old Trafford entwirft. Eine weitere Spur, die er hinterlassen wird am Ende seines globalen Schaffens. In dem Fall in der Stadt, aus der er stammt. Geboren wurde Lord Norman Foster, einer der führenden Architekten der Welt, am 1. Juni 1935. Heute vor 90 Jahren.
Der Stichtag war das von Martin Busch.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Lars Pegelow. Paris Saint-Germain hat es geschafft. Und wie? Die Franzosen haben zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Im Finale in München besiegte PSG Inter Mailand mit 5:0. Alles weitere von Edgar Endres.
Für diese Finalleistung gibt es nur ein Wort aus Pariser Sicht. Superb. Es war eine großartige Leistung von der ersten Minute an. Inter nie mit einer Chance vor den 65.000 Zuschauern und schon nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Bereits in der 12. Minute trifft Hakimi zur 1:0-Führung. 8 Minuten später Doué mit seinem ersten Treffer zum 2:0. Nach der Pause der erste bittere Moment für Jan Bissek, den deutschen Nationalspieler. Kaum eingewechselt, war er schon wieder verletzungsbedingt draußen. Kurz darauf das entscheidende 3:0 für Paris. Erneut war es Doué. In der Schlussphase bricht Inter komplett auseinander. Paris Wirbel trifft weiter durch Kvaratskhelia und kurz vor dem Ende durch den erst 19-jährigen Mayulu. Damit holt Paris erstmals den Champions-League-Titel mit einer super eingespielten Mannschaft und dem Mann an der Seitenlinie Luis Enrique.
Paris feiert also seine Fußballhelden und in Paris möchte sich auch Alexander Zverev in diesem Jahr zum Tenniskönig krönen. Bei den French Open hat er durch einen klaren Dreisatzerfolg gegen Flavio Cobolli aus Italien zumindest schon mal das Achtelfinale erreicht. Guido Ringel im Start Roland Garros mit seiner Einschätzung, ob Zverev schon das Niveau hat, der Topfavoriten Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.
Und da müssen wir uns ganz kurz einmal aus dem Sport ausblenden. Wir haben einen Falschfahrer auf der A8 Stuttgart-München. Zwischen Dreieck München-Eschenried und München-Obermenzing kommt Ihnen der Falschfahrer entgegen. Ich wiederhole, auf der A8 Stuttgart-München und zwar zwischen Dreieck München-Eschenried und München-Obermenzing ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen. Und nun weiter mit dem Sport in der ARD-Infonacht.
Die Saison ja nicht so gewohnt rund. Aber jetzt hier in Paris zeigt Zverev ein anderes Gesicht. Er betont ja immer wieder, wie sehr er Paris und das Turnier, die French Open, hier liebt. Und das spürt man jetzt. Er ist hier. Er ist angekommen sozusagen. Schulterschluss mit Roland Garros. Und deswegen müssen sich auch die Herren Alcaraz und Sinner auf gegebenenfalls den Spielverderber Zverev vorbereiten.
Nächster Zverev-Gegner am Montag ist aber zunächst Talon Griekspoor aus den Niederlanden. Noch einmal Silber am Reck zum Abschluss seiner Karriere. Das gab es für Turner Andreas Tober bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig. Darüber und über andere Erfolge berichtet Florian Winkler.
Ein EM-Abschluss in Leipzig wie gemalt für Deutschlands Turner. Den Anfang machte Nils Dunkel. Der 28-jährige Turner aus Halle holte überraschend die Goldmedaille am Barren mit einer blitzsauberen Übung. Gefolgt von Teamkollege Timo Eder. Der 19-jährige aus Ludwigsburg gewann zwischen den Holmen Bronze. Den emotionalen Höhepunkt setzte aber Andreas Tober. Der 34-Jährige, der nach dieser EM seine Karriere beendete, holte überraschend und sensationell die Silbermedaille am Reck mit einer blitzsauberen Übung dazu. Am Königsgerät überzeugte er noch einmal und wurde von den gut 6.000 in der Leipziger Messehalle dementsprechend gebührend gefeiert. Carina Schönmeier war noch im Finale am Boden. Dort wurde die Bremerin gute Sechste. Der DTB freut sich über eine hervorragende Bilanz von 6 Medaillen und 3 Europameisterschaftstiteln.
Turnen ist natürlich eine Kernsportart bei Olympischen Spielen. Und Hamburg hat nun als letzter der 4 Bewerber um Olympische Spiele in Deutschland ab 2036 sein Konzept vorgestellt. Kernstück ist ein neues Leichtathletik- und Fußballstadion neben dem HSV-Stadion am Volkspark. Außer Hamburg werfen Berlin, München und Rhein-Ruhr ihren Hut in den Ring. Und Volker Bouffier, Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbundes, ist zuversichtlich.
Ich habe in unserer internen Besprechung sehr klar gemerkt, es geht um die beste Bewerbung und nicht um andere schlecht zu machen. Und dann sollen sich alle hinter die Stadt stellen, die es am Ende geworden ist. Denn das soll ja sozusagen ein Ruck durchs ganze Land sein.
Ein Sportruck, bei dem im Herbst 2026 die Entscheidung fallen soll, welche Stadt für Deutschland ins Olympiarennen geht.
Das war der Sport mit Lars Pegelow. Und gleich nach den Nachrichten um 3.30 Uhr geht's hier weiter in der ARD-Infonacht. Wir haben dann im ARD-Interview der Woche den Präsidenten des Bitkom, Ralf Wintergerst. Und mit ihm sprechen wir, beziehungsweise mein Kollege, über die Digitalisierung in Deutschland und die Fortschritte und Hindernisse auf diesem Gebiet. Bleiben Sie gern dabei. Bis gleich.
Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Gabriela Kühne. In einem Krankenhaus in Hamburg ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Dabei sind nach neuesten Angaben der Polizei 3 Patienten ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden bei dem Brand im Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde verletzt. Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einem Zimmer im Erdgeschoss und breitete sich dann auf den ersten Stock aus. Feuerwehrleute konnten zahlreiche Patienten durch die Fenster ins Freie retten. Suchtrupps mit Atemschutzmasken gingen ins Gebäude. Aus Sicherheitsgründen wurden Teile des Krankenhauses evakuiert. Mittlerweile ist der Einsatz beendet. Die Polizei versucht, die Brandursache zu ermitteln. Bundeskanzler Merz reist kommende Woche zum Antrittsbesuch in die USA. Wie Regierungssprecher Cornelius mitteilte, wird Merz am Donnerstag US-Präsident Trump treffen. Aus Berlin Barbara Kostolnik.
Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit Merz Amtsantritt vor 3 Wochen. Auch zuvor waren sich die beiden lediglich flüchtig begegnet. Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Merz hatte in den vergangenen Wochen zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs öfter mit Trump telefoniert. Die Bemühungen um eine Waffenruhe kamen aber nicht voran.
In einer Stichwahl bestimmen die Polen heute ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski und dem rechtskonservativen Nawrocki hin. Aus der Nachrichtenredaktion Thorsten Lange.
Erwartet wird ein Wahlkrimi um das Präsidentenamt. Bis zuletzt warben beide Kandidaten um Unterstützung in Polen, das tief gespalten ist. Liberale Kräfte stehen gegen konservative, proeuropäische gegen nationalistische. In der ersten Runde lag der liberale Rafał Trzaskowski nur knapp vor dem rechtskonservativen, parteilosen Kandidaten Karol Nawrocki, der von der nationalkonservativen PiS-Partei unterstützt wird. Die Wahllokale haben heute bis 21 Uhr geöffnet.
In Mannheim ist an den vor einem Jahr getöteten Polizisten Ruven Lauer erinnert worden. Zu der Gedenkfeier waren unter anderem Bundesinnenminister Dobrindt und Baden-Württembergs Innenminister Strobel gekommen. In einem offenen Brief schrieb die Familie, sie hoffe immer noch, dass Ruven nicht umsonst gestorben ist. Im Anschluss an die Rede gab es ein interreligiöses Friedensgebet. Der Polizist war vor einem Jahr auf dem Mannheimer Marktplatz von einem Afghanen mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage wechselhaft, zeitweise etwas Regen und Gewitter, später zwischen Nordfriesland und dem Saarland Aufheiterungen, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, über der Mitte oft trocken, 16 bis 24 Grad und am Dienstag freundlich im Süden Schauer und Gewitter, an der Nordsee Regen bei 19 bis 26 Grad. Es ist 3.33 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Uns liegt noch die Falschfahrermeldung vor für den Nordwesten von München. Da auf der A8 zwischen Dreieck München-Eschenried und München-Obermenzing ist noch ein Falschfahrer eventuell unterwegs. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Die A11 Kreuz Ruckermark zwischen Verzeihung, Kreuz Uckermark Richtung Berliner Ring ist zwischen Bernau Süd und Dreieck Barnim nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Die A42 Kamp-Lindfort Dortmund ist zwischen Duisburg-Bahl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis morgen früh gesperrt. Und die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Soweit der Verkehr, Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Deutschland und die Digitalisierung, das ist ein schwieriges Verhältnis schon seit vielen Jahren. Der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Ralf Wintergerst, ist aber trotzdem hoffnungsvoll, dass Deutschland es innerhalb der Europäischen Union bald unter die Top 3 schaffen kann in Sachen Digitalisierung. Der Verband ist da ein wichtiger Motor, denn er vertritt ja auch die Interessen der Digitalwirtschaft. Mein Kollege Jan-Friedrichs Willems hat im ARD-Interview der Woche mit Wintergerst gesprochen. Und die erste Frage an ihn war, ob er denn glücklich sei über die Gründung eines neuen Digitalministeriums.
Total. Also es war wirklich überfällig, denn wenn wir schauen, was in den letzten 2 Dekaden passiert ist, Deutschland ist immer weiter zurückgefallen, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, aber auch bei den Unternehmen, auch der Infrastruktur. Und so freuen wir uns wirklich. Wir haben auch jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt endlich ein Digitalministerium haben, das sich auch gleichzeitig noch um die Staatsmodernisierung kümmern soll.
Ist das ein kleiner Lobbyerfolg auch von Ihnen gewesen?
Das vermag ich gar nicht so wirklich sagen, weil ich glaube, da haben viele mitgeholfen, der Bitkom schon seit Jahren. Aber ich glaube, die Einsicht ist auch im politischen System gewachsen, denn wenn man mal schaut, was unter Bundeskanzlerin Merkel war, da hat man begonnen, eine Stabsstelle sozusagen im Kanzleramt zu bauen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. In der letzten Bundesregierung hat man es auf mehrere Ministerien verteilt. Das hat nicht funktioniert. Also war es quasi eine logische Schlussfolgerung, jetzt einen Punkt oben drauf zu setzen, nämlich ein eigenständiges Ministerium mit Umsetzungskraft. Und ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen an. Und das ist jetzt da.
Der neue Mann an der Spitze dieses Ministeriums ist Carsten Wildberger. Er kommt aus der Wirtschaft, ist zum Beispiel Chef von Mediamarkt und Saturn gewesen. Kannten Sie Carsten Wildberger schon vorher?
Also ich glaube, wir wussten, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Wir kannten uns nicht wirklich. Der große Unterschied war es, dass er vor seiner Vereidigung schon bei mir angerufen hat. Und das macht einen großen Unterschied in der Zusammenarbeit schon.
Wo haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben uns einfach nur vorgestellt, wir haben uns verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten wollen, dass wir uns demnächst treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Distanz zwischen dem politischen System und den Unternehmen, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und jetzt ist wieder eine Nähe möglich, denn ohne die Unternehmen wird die Digitalisierung in Deutschland nicht funktionieren, ohne die Politik auch nicht. Also braucht es eine gute Zusammenarbeit. Und deswegen habe ich so geschätzt, dass er einfach angerufen hat. Und jetzt können wir dann auch gemeinsam loslegen und wir können schauen als Verband, wie wir ihn unterstützen können. Das ist auch die Aufgabe eines Verbands, nicht rumzumeckern, sondern zu unterstützen. Und er kann schauen, wo er die Akzente setzen kann und dann die Hilfe von der Industrie bekommt.
Ist Bundeskanzler Friedrich Merz eigentlich auch auf Sie zugekommen mit dem Angebot, Digitalminister zu werden?
Personalien wird ja immer viel spekuliert, aber ich habe dafür gar nicht zur Verfügung gestanden. A, leite ich ein Unternehmen, B, leite ich den Verband und C, die Personalentscheidungen sind ja zum Schluss in dem kleinen Kreis um Herrn Merz rumgefallen. Was da alles dann diskutiert worden ist, weiß ich ja gar nicht.
Und wenn wir mal den Startpunkt für dieses neue Digitalministerium definieren würden, wo steht Deutschland im Moment in Sachen Digitales?
Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu negativ anfange. Ich fange mal mit den positiven Sachen an von Deutschland. Also wir sind nach wie vor Platz 1 der Welt für die sogenannten Hidden Champions, also die mittelständischen Unternehmen, die Weltrang haben. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Platz Nummer 4 in Investitionen in Technologie und Innovation. Also da sind wir wirklich gut dabei. Wir fallen aber schon ab bei Investitionen in Schlüsseltechnologie und Innovationsfähigkeit. Da sind wir nur noch Nummer 12. Und wenn es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit geht, das Messen verschiedene Kennzahlen von verschiedenen Instituten, sind wir Platz 23. Und bei der Cybersicherheit 33 und bei der Internetgeschwindigkeit 57. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, dass wir da auf den mittel- oder hinteren Plätzen der Welt liegen. Und als drittgrößte Volkswirtschaft geht das nicht, wenn wir da stehen bleiben wollen. Wir müssen also mehr investieren und mehr tun im Bereich der Digitalisierung.
Gehen wir mal in die Materie. Der neue Digitalminister Wildberger hat in dieser Woche sein erstes Vorhaben durchs Kabinett gebracht. Er hat den Ausbau der Telekommunikationsnetze, also zum Beispiel 5G in Sachen Mobilfunk und Glasfaserausbau, was die Kabel angeht, zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. War das ein guter Start?
Das war ein sehr guter Start. Also zwei Sachen der Bundesregierung war ein guter Start. Nämlich einmal das Digitalministerium zu etablieren, das haben wir aber schon besprochen. Und der zweite Punkt war, und das fordern wir auch schon seit wirklich langer Zeit, die digitale Infrastruktur, also sozusagen unser Nervensystem in Deutschland, das muss deutlich ausgebaut werden, denn bei der Internetgeschwindigkeit sind wir Platz 57. Wir müssen also mehr Glasfaser haben. Wir müssen die Endpunkte mehr ausbauen. Wir haben zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber wenn die digitale Infrastruktur nicht steht, dann wird ja auch weiter nichts passieren können, denn ohne die Infrastruktur können wir zwar viele Digitalprojekte haben, aber wir können sie ja gar nicht wirklich umsetzen.
Die ersten 100 Tage sind ja immer so ein magischer Marker für eine neue Regierung oder ein neues Ministerium. Was müsste in dieser Zeit vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kommen?
Ja, also es gibt so einen ganz großen Wunsch, den ich habe. Das ist diese per Generalklausel, diese 2000 Schriftformerfordernisse, die wir in Deutschland haben, abzuschaffen. Also man muss bestimmte Dokumente immer persönlich unterschreiben, die man auch digital unterschreiben könnte. Ein so ein Thema in der letzten Bundesregierung war der Arbeitsvertrag. Ja, also heute sind viele junge Menschen an verschiedenen Standorten. Es gibt Homeoffice. Man kann auch seinen Arbeitsvertrag digital unterschreiben. Das ist dann wieder zurückgeführt worden. Man muss ihn zu Hause unterschreiben, in die Post schicken und dann wieder zurückgeben. Und das sind alles umständliche Prozesse, die man auch anders regeln kann. Man kann eine Schriftformerfordernis beibehalten, aber man könnte sie auch abschaffen. Wir haben davon 2000 Stück in Deutschland. Das wäre ein Thema. Und der zweite Punkt ist natürlich die größte Hürde für Digitalisierung in Deutschland. Das sind die digitalen Identitäten. Wenn wir also digitale Bürgerservices beim Rathaus abrufen wollen, wo wir nicht mehr hin müssen, weil wir vielleicht einen Meldeschein brauchen oder eine Geburtsurkunde, dann braucht man ja einen sicheren Zugang. Der sichere Zugang muss über eine digitale Identität erfordern. Und das umzusetzen ist, glaube ich, eins der großen Punkte, denn das würde ganz, ganz viel an digitalen Möglichkeiten für die Verwaltung geben.
Jetzt geht oft einher mit einer Digitalisierung die Angst, dass es dann nicht mehr sicher ist. Gerade digitale Identität. Der Gedanke vieler Menschen ist bestimmt als erstes, oh Gott, die klaut jemand im Internet und dann wird damit eingekauft. Wie sicher ist denn das?
Also man kann die Sachen schon sehr sicher machen, denn Deutschland hat eine gute Industrie auch für die Cybersicherheit. Also es gibt ja Schutzmechanismen, die man bauen kann für die digitalen Zugänge. Natürlich, aber das ist eigentlich in der ganzen Menschheit so gesehen. Als das Geld entstanden ist, gab es die Fälscher. Dann musste man das Geld sicherer machen. Dann gab es neue Sicherheitsmerkmale. Und in der digitalen Welt ist das auch so. Wenn man ein IT-System hat, dann gibt es Leute, die wollen da gerne rein und Schaden anrichten. Und deswegen macht man sicher. Und das ist natürlich bei den öffentlichen Verwaltungsleistungen ganz besonders wichtig, das gut und sicher zu machen. Und da haben wir schon die Fähigkeiten in Deutschland, das gut aufzusetzen und die Dinge wie eine digitale Identität sehr sicher zu machen.
In Sachen Digitalisierung kommt es auch sehr auf den Willen dazu an, nicht nur in der Bundesregierung, in der Politik, sondern auch bei Menschen und Unternehmen. Haben wir in Deutschland denn einen digitalen Mindset?
Ich würde sagen, noch nicht so ganz. Ich glaube, da sind ja drei Punkte da. Wir haben als Land ein wenig, ich würde mal sagen, die Technologiebegeisterung verloren. Fragen Sie mich aber auch nicht, wo das wirklich herkommt. Wir merken das ja so, dass beispielsweise, wenn wir heute Behördengänge schon online erledigen können, ganz viele Menschen sagen das. Wir haben das im Bitkom über Umfragen herausgefunden. Also 73% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen unsere Behördengänge online erledigen. Aber nur 15% machen es. Also es ist eine ganz große Lücke da und die Lücke liegt wahrscheinlich in der Unerfahrenheit, auch in der sogenannten digitalen Teilhabe, dass nicht jeder am digitalen Leben gleichermaßen teilnimmt, die jüngeren Leute mehr, die älteren Leute nicht so viel. Und diese Hürden muss man abbauen. Das heißt, die digitale Bildung muss schon früh in der Schule beginnen, beispielsweise IT als Pflichtfach. Machen nur 6 Bundesländer, der Rest nicht. Und wenn wir das mehr durchgängig hätten, die digitale Bildung früher anfangen würde, wenn die digitalen Teilhabeprogramme für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden, dann könnten wir einen Teil dieser Hürden abbauen.
Jetzt geht es in dem Fall viel um Menschen und um die Politik und um die Bildung. Aber ist es wirklich nur ein Problem von Politik und Menschen und nicht auch der Unternehmen in Deutschland?
Ja, das stimmt. Da haben Sie einen guten Punkt. Als Bitkom-Präsident schimpfe ich tatsächlich auch mit den Unternehmen. Sie müssten mehr investieren. Denn es geht nicht nur darum, dass die Bundesregierung oder die Verwaltung in Deutschland sich digital auf Vordermann bringt, um Kosten zu sparen, schneller und effizienter zu sein, um problemloser Bürgerservices anzubieten. Die Unternehmen müssen ja auch investieren in digitale Leistungen, sei es um sich besser und effizienter und transparenter zu gestalten in den internen Abläufen oder um eigenständige digitale Angebote an die Kunden anzubieten. Zum Beispiel der Maschinenbauer, der dann die Maschinendaten nimmt und dem Kunden neue Dienstleistungen anbieten kann, dass diese Maschine dauerhaft läuft und nicht so schnell zusammenbricht, wenn dann mal irgendwas kaputt geht zum Beispiel. Und da investieren die deutschen Unternehmen deutlich zu wenig und bleiben oft auf ihren alten Investitionen oder auf ihren alten Geschäftsmodellen sitzen.
Das liegt ja dann aber auch oft an unternehmerischen Entscheidungen. Haben wir es salopp gesagt, auch die Unternehmen teilweise verpennt, wenn so viel Geld auf der Straße liegt?
Ja, also man kann sagen, dass die Krise der deutschen Wirtschaft auch eine Krise der zögerlichen Digitalisierung ist. Und zwar auf allen Ebenen. Auf der Ebene der Politik und Verwaltung, aber auch auf der unternehmerischen Ebene.
Sie hören gerade Ralf Wintergerst im ARD-Interview der Woche. Er ist Präsident vom Bitkom. Das ist der Verband der Digitalwirtschaft in Deutschland. Herr Wintergerst, eines der großen Hemmnisse, von dem Unternehmen auch aus der Digitalbranche immer wieder berichten, ist die Bürokratie und die Regulierung hier in Deutschland. Sie dürfen gleich ein Plädoyer für den Abbau von Bürokratie halten, aber ich fände es spannend, mal aus Ihrer Perspektive zu hören, warum und wo Bürokratie und Regeln auch mal gut sein können.
Ja, ich meine, Bürokratie und Regeln geben natürlich einen Rahmen. Einen Rahmen für, wie man Produkte einsetzt, für welche Themen dann auch ein Hersteller beispielsweise haftbar ist. Ich nehme mal einen ganz konkreten Bereich, künstliche Intelligenz. Es wird ja sehr stark diskutiert, muss das reglementiert werden? Also ich bin schon der Meinung, dass das reglementiert werden muss. Und das sagen auch ganz, ganz viele andere Unternehmer und auch ganz viele führende Wissenschaftler sind dafür, dass das reglementiert wird. In Europa, und ich muss jetzt auf die europäische Ebene gehen, weil die meiste Digitalregulierung aus Europa kommt, in Europa herrscht die Meinung, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähig sind. Und das sind wir halt nicht. Und dadurch, dass wir so viel regulieren, haben wir ganz, ganz viel Verwaltung geschaffen. Und diese Verwaltung kostet die Unternehmen heute ganz, ganz viel Geld. Und dieses Geld, so die Meinung der Unternehmen, so auch meine Meinung, sollten wir lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben, statt für die Verwaltung und für die Bürokratie.
Okay, Sie dürfen jetzt wie versprochen auch die Gegenrede halten, hat ja gerade schon fast angefangen. Aber machen Sie es mal konkret für die Menschen da draußen. Ein Beispiel, wo eine Tech-Firma an der Bürokratie verzweifelt.
Ja, es gibt ein Gesetz, das beschreibt, dass man jeden Lieferanten auf der Welt auf ganz, ganz viele Dinge überprüfen muss. Das kann man auch machen. Es wird natürlich hinterher irgendwann mal sehr, sehr kompliziert, weil die Welt heute so in den Lieferketten aufgeteilt ist, dass irgendwelche Teile immer aus ganz vielen Ecken der Welt kommen können, bis ein ganzes Produkt entsteht. Wenn man das alles nachverfolgen muss, muss man natürlich ganz komplizierte IT-Systeme einführen. Man muss zusätzlich Mitarbeiter einstellen, die die Verwaltung dieser Leistung immer beobachten. Und das kostet richtig viel Geld. Also im Falle des eigenen Unternehmens sind das Millionenbeträge. Dieses Geld würde ich lieber für Forschung und Entwicklung ausgeben.
Wenn wir über Regeln und Regulierung im Netz sprechen, dann muss man in Deutschland eigentlich auch über Markus Becketal sprechen, falls ihn da draußen jemand nicht kennt. Er ist so ein bisschen das Gewissen, das deutsche Gewissen des Internets, ein Netzaktivist und Datenschutzfürsprecher. Auf jeden Fall hat Markus Becketal den Digitalminister Wildberger auf der Republika vor einigen Tagen gefragt, ob er sich vorstellen könne, dass es mal demokratische Räume im Netz gibt, die nicht in der Hand von Tech-Milliardären liegen. Können Sie sich das vorstellen, Herr Wintergerst?
Na, mit Wikipedia haben wir ja so ein quasi noch. Das ist ja ein sich selbst verwaltendes System für Informationen. Aber Sie haben ja nach der digitalen Welt gefragt, die auch demokratische Züge hat. Also was uns gut tun würde in Europa ist, wenn wir eigene Angebote aufbauen, die aus Europa kommen, wo wir auch eine gewisse technologische Souveränität über die Technologien, die eingesetzt werden, haben, auch über die Algorithmen, ob sie demokratisch verwaltet werden, vermag ich gar nicht zu sagen, denn zum Schluss entstehen Angebote dadurch, dass eine Nachfrage da ist und dass jemand bereit ist zu investieren. Und wenn es allen gehört, weiß ich nicht, ob hinterher die Angebote dann noch so stehen und gut verfügbar sind.
Gerade auch vor diesem Hintergrund bietet KI eine Chance für solche freien Räume im Netz?
Puh, das ist eine Frage, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, denn KI ist ja zumindest aus der heutigen Sicht, wenn wir die gegenwärtig hochgeschätzten sogenannten Large Language Modelle anschauen, die hohe Datenvolumen verarbeiten und neue Kontexte herstellen, ja noch eine schwache KI. Also das heißt, die hat ja eigentlich gar keine wirkliche eigene Intelligenz, sondern sie verarbeitet ja nur weiter, was bereits gedacht worden ist. Und ob das dazu beiträgt, dass wir demokratischer werden, ich würde sagen, aus dem Bauch heraus würde ich es fast bezweifeln. Denn da müsste ja ein Stück eigene Intelligenz drin sein, die momentan noch nicht da ist. Das wird, glaube ich, auch noch ein bisschen brauchen, bis es da ist. Viele sagen zwar, es geht in die Richtung, aber ich glaube, der Punkt, bis die Maschinen übernehmen, das dauert noch ein bisschen. Nur dann könnten sie einen Beitrag dazu leisten.
Was man im Zusammenhang mit KI oft hört, sind Extreme. Also entweder das KI, der Untergang der Welt, wie wir sie kennen, oder wir brauchen jetzt sofort ein Moratorium, sonst war es das mit uns. Aber auf der anderen Seite hört man oft, dass KI der Messias sein soll, der uns von aller lästiger Arbeit befreit und die Welt zum Besseren verwandelt. Wo ordnen Sie sich denn persönlich auf diesem Spektrum ein zwischen diesen Bewertungen von KI?
Ja, auf jeden Fall nicht in den Extrempunkten. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass die KI der Heilsbringer schlechthin ist. Also ich kann es ja auch aus der eigenen Unternehmenssicht sagen. Also durch KI werden bei uns zumindest keine Jobs wegfallen. Sie werden aber das Leben in verschiedenen Jobs einfacher machen und sie werden auch die Aufgaben im Unternehmen verändern können. Also so viel Kraft hat die KI aus der heutigen Sicht und in Zukunft denke ich natürlich auch. Und gleichermaßen muss man natürlich sehen, dass die Menschen auch immer einen Hang haben, die Dinge nicht gut zu machen. Man sieht das ja an den vielen militärischen Konflikten, die heute sind, die aus vielen machtpolitischen Kalkülen gemacht werden. Und die Anwendung von KI in diesen Bereichen ist natürlich keine schöne Vorstellung. Und die Extremen sagen ja, dass der letzte und der beste Algorithmus überleben wird. Und das mag man sich ja gar nicht irgendwo vorstellen. Deswegen braucht es auch da an dem Punkt einen globalen Willen, Dinge einzuschränken und für bestimmte Anwendungen gar nicht freizusetzen. Das wird allerdings schwer zu kontrollieren sein, denn die Welt versteht sich ja im Moment nicht wirklich ganz so gut.
Ob man KI jetzt positiv oder negativ bewertet, es gibt den KI-Hype. Welche Chance haben wir in Deutschland davon noch zu profitieren?
Nun, wir haben ja in Deutschland ein sogenanntes demografisches Problem. Die Bevölkerung in unserem Land wird älter. Es gehen ganz viele Leute in den Ruhestand. Die sogenannten Babyboomer, also die 60er Jahre, End-50er Jahre, gehen dann in den Ruhestand. Die fehlen am Arbeitsmarkt. Und ich glaube, wir können nur über Produktivitätsgewinne, und da wird KI einen großen Teil spielen, administrative Aufgaben zu übernehmen, das noch aufholen. Denn ansonsten müssten wir ja ganz, ganz viel qualifizierte Zuwanderung haben und Zuwanderung überhaupt, was momentan ja auch ein schwieriges gesellschaftliches Thema ist, um das aufzufangen. Das heißt, um die Arbeit, die anfällt in der Verwaltung, zum Beispiel in der Bundesanstalt für Arbeit, da arbeiten 130.000 Menschen. Ob wir die zukünftig dort noch haben, ist in Frage zu stellen. Also müssen wir die Arbeit verändern und künstliche Intelligenz kann diese Arbeit verändern und dabei helfen.
Wir erleben gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika eine gigantische Deregulierung der großen Tech-Konzerne. Ist das Ihre Vision, wie es in Deutschland und Europa aussehen soll?
Also meine Vision und Idee von Europa ist, dass auf jeden Fall weniger reguliert wird. Also die Idee, dass wir über Regulierung wettbewerbsfähiger werden, funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, es wird völlig überschätzt in Brüssel und Berlin, dass diese Regulierung so viel hervorruft, dass wir wettbewerben. Also wir fallen ja in allen Indizes zurück, alle europäischen Länder. Also das funktioniert nicht. Ich denke, wir müssten einen besseren europäischen Freihandel haben, die Europäische Kapitalmarktunion, weniger Bürokratie durch Brüssel. Das würde uns viel, viel weiterhelfen. Den Gegenpol, so wie es in den USA funktioniert, und ich nehme den zweiten Gegenpol auch noch, wie in China, ist, glaube ich, nicht die Formel für Europa. Europa braucht sein eigenständiges Denken, denn dafür stehen wir ja in Europa. Und ich denke, in Europa sollten wir uns so organisieren und aufstellen, dass wir wettbewerbsfähig werden, auch über eigene Technologieinvestitionen. Denn wir müssen ja heute die ganzen digitalen Produkte aus den USA und zum größten Teil auch aus China importieren. Und hier könnten wir einen Unterschiedspunkt setzen. Es ist sozusagen ein Mittelweg zwischen weniger Regulierung und mehr Technologieinvestitionen.
Muss ich gerade von dem Import von Technologie aus dem Ausland sprechen. Wir haben in dieser Woche auch, und zwar vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gehört, dass die Bundesregierung gerne eine 10% Abgabe von Google, Facebook und Co. hätte. Die Argumentation dahinter ist, die Tech-Unternehmer machen in Deutschland und Europa Milliardenumsätze, speziell aus den Vereinigten Staaten, zahlen aber zu wenig Steuern. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, er ist zumindest betrachtenswert, denn wenn Präsident Trump beispielsweise über die Importabgaben in die USA spricht, dann muss man natürlich die Importabgaben in die Europäische Union auch betrachten. Und natürlich sind dort ganz viele Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen dabei, sodass eigentlich das sogenannte Handelsbilanzdefizit zwischen diesen Regionen ganz gering ist. Und das wird ja immer angekreidet von Präsident Trump. Also von daher ist das betrachtenswert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, denn der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte, der eben halt diese Investitionen auch rechtfertigt, die ja die Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht haben.
Wenn wir mal auf der internationalen Bühne bleiben und den USA, Sie haben auch gerade nochmal die amerikanischen Tech-Unternehmer ja erwähnt, da sind viele von zu rechtsextremen, teils Galionsfiguren aufgestiegen. Sie kennen ja Ihre Verbandsmitgliedsunternehmen beim Bitkom. Was hält denn deutsche Tech-Chefs davon ab, zum deutschen Elon Musk zu werden?
Ich glaube, dass wir einfach in der Philosophie, wie Unternehmen geführt werden, ganz anders sind. Die amerikanische Philosophie der Unternehmensführung ist ja ganz anders geprägt. Die Kapitalmarktorientierung macht ganz viel Druck auf Unternehmen, sich ganz schnell zu verändern. Und dadurch kommen auch Personen wie Elon Musk hoch, die halt über waghalsige Geschäfte plötzlich ganz viel Geld generieren für ganz wenige Leute. In Europa ist das anders. In Europa sind die Unternehmen, gerade die mittelständischen Unternehmen, noch bankenfinanziert. Auch viele unserer Mitgliedsunternehmen sind noch bankenfinanziert. Die Banken haben natürlich kein Interesse, die Kredite, die sie Unternehmen geben, abzuschreiben. Deswegen diskutiert man hier eher, was der Weg der Unternehmensführung nach vorne ist. Das zieht andere Unternehmensführer an, die nicht so laut und die nicht so extrem extravagant sind wie die amerikanischen Führer, die wir manchmal sehen. Also rein philosophisch ist da ein großer Unterschied. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, Europa braucht keinen Elon Musk. Europa bräuchte eher wieder einen neuen digitalen Mittelstand. Also Deutschland würde es gut tun, wenn wir 1000 Unternehmen hätten, die 100 Millionen Euro Umsatz machen im Digitalbereich. Das ist auch eine hohe Substanz und die würden auch ein gutes Steueraufkommen für den deutschen Staat bedeuten. Das sollten wir fördern.
Sie haben Anfang des Jahres ein Wahlaufrufvideo gemacht und darin vor Parteien mit extremen Ansichten gewarnt. Vergangenes Jahr haben Sie es auch ganz explizit gemacht und vor der AfD gewarnt. Was sind Ihre Befürchtungen im Hinblick auf die AfD?
Man muss sich ja die Programme anschauen, die die Parteien veröffentlichen. Und das tun wir ja im Bitkom, das tue ich auch persönlich, weil man macht sich ja auch eine eigene Meinung darüber. Und wenn man sich die Programme anschaut, dann ist natürlich, wenn wir eine Digitalwirtschaft anschauen, wenn wir Technologien, Innovationen anschauen, dann brauchen wir relativ klar eine offene und freie Gesellschaft. Wenn wir uns also abschotten, wenn wir andere Technologien nicht mehr nutzen, wir werden nicht schnell autark werden. Wir brauchen auch Mitarbeitende aus anderen Ländern. Ein Deutschland, das sich abschließt, wird nicht vorwärts kommen, sondern weiter zurückfallen. Und es ist der Inhalt der Programme, der den Unterschied macht.
Am Ende dieser Legislaturperiode 2029, wo muss Deutschland, das digitale Deutschland, da stehen?
Also das würde ich wieder an den Kennzahlen festmachen, die ich schon mal genannt habe. Wir sind ja in dem sogenannten DESI-Index in Europa nur auf Nummer 13, weil wir halt eine schlechte digitale Verwaltung haben. Also der DESI-Index sagt aus, wie der Digital and Economy Society Index ist. Da werden alle 27 Länder gemessen. So, wir stehen dann auf Nummer 3. Wenn wir Nummer 3 geschafft haben, dann sind wir da, wo ich glaube, wo wir hingehören.
Jan-Frederik Willems war das im Gespräch mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst.
Kultur.
Das Victoria and Albert East Storehouse ist in seiner Größe wohl weltweit einzigartig. Es hat eine Fläche von ungefähr 30 Basketballfeldern. Angesiedelt in London bietet das Storehouse nicht nur 250.000 Objekte und über 350.000 Bücher aus den Sammlungen des Victoria and Albert Museum, sondern auch ein neues Museumserlebnis. Man kann dort hinter die Kulissen schauen und sich Exponate zur persönlichen Ansicht bestellen. Gabi Biesinger war für uns vor Ort.
Verschiedene Stühle in langen Reihen, Tische, Kommoden übereinander gestapelt in den Regalreihen aus Metall.
Dazwischen dann aber auch antike Vasen, Ölgemälde, Renaissance-Roben. Also nicht IKEA, sondern Victoria and Albert East Storehouse. Ein enormer Kunstfundus, der einzigartig präsentiert wird, schildert Kuratorin Georgia Heseldine.
We're really a world first that a museum has opened up a collection so fully to the public.
Kein Museum weltweit hat bisher seine Sammlungen so einsehbar gemacht. Besucherinnen und Besucher können quasi durchs gesamte Archiv streifen. Und weil die Sammlung nach Größe der Objekte und Materialien sortiert ist, stößt man auf ungewöhnliche Nachbarn.
Size and type of material. So you have unexpected neighbors as you walk around.
Etwa Ritterhelm neben Jugendstil Schirmständer. Oder wenn man sich eher für Mode interessiert, riesige Schubladen, die man aufziehen kann. In einer ein Dior-Kleid, daneben Seide aus dem 17. Jahrhundert.
Huge drawers. You see a Dior gown, you pull another one out and you have some 17th century silk.
Das geht in anderen Museen nicht, dass man gucken kann, wie haben sie zum Beispiel handwerklich dieses Volumen hinbekommen. Für Wissenschaftler und Menschen mit berechtigtem Forschungsinteresse ist es in vielen Museen möglich, bestimmte Objekte genauer zu betrachten. Dass das jetzt ohne spezielles Anliegen jeder kann, empfindet Georgia Heseldine als Demokratisierung einer nationalen Sammlung, die allen gehört.
This is a national collection. We should all be able to come to and use as a resource.
Und willkommen wäre auch ein nicht zu umfangreicher Elton John Fanclub, der einfach mal etwas Zeit mit Brillen, Schuhen und Klamotten seines Idols verbringen möchte.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Gabriela Kühne. Bei einem Feuer in einem Hamburger Krankenhaus sind 3 Patienten ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Wie viele ist noch unklar. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Es war ein Großeinsatz in der Nacht am Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde. Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einem Zimmer in der Geriatrie im Erdgeschoss, wo vor allem alte Menschen versorgt werden. Als die Feuerwehr kam, standen die Flammen schon im ersten Stock. Feuerwehrleute berichten von dichtem Rauch und Hilferufen. Mehrere ältere Patienten konnten durch Fenster gerettet werden. Einige wurden später von Suchtrupps mit Atemschutzmasken nach draußen gebracht. Die Polizei versucht jetzt, die Brandursache zu ermitteln. Das Marienkrankenhaus ist mit rund 600 Betten und über 90.000 Behandlungen im Jahr eine der größten kirchlich geführten Kliniken in Norddeutschland.
Bundeskanzler Merz reist nächste Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Washington. Am Donnerstag will ihn US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Ein Thema sollen die neuen Zolldrohungen gegen europäische Firmen sein. Aus der Nachrichtenredaktion Daniela Stahl.
Telefoniert haben Kanzler Merz und US-Präsident Trump schon mehrere Male miteinander. Da ging es vor allem um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dass es zu einem Eklat kommt im Weißen Haus, wie etwa beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wird nicht erwartet. Aber die jüngste Ankündigung von Trump, ab Mittwoch die Zölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln, belastet Merz' Besuch. Deutschland würde davon besonders hart getroffen. Die USA sind für die hiesigen Stahlhersteller einer der wichtigsten Absatzmärkte.
In Berlin findet heute eine riesige Fahrraddemo statt. Zehntausende Menschen wollen auf 20 Routen aus dem Umland in die Innenstadt fahren. Viele Straßen und auch einige Autobahnabschnitte sind deswegen gesperrt. Organisiert wird die Sternfahrt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Für den ADFC hat die Aktion auch eine politische Dimension. Der Club fordert unter anderem mehr sichere Radwege. Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Im Finale schlug der französische Meister Inter Mailand klar mit 5:0. Es war das höchste Endspielergebnis in dem Wettbewerb. In Frankreich kam es nach den Spielen zu Zwischenfällen. In Grenoble sind 4 Menschen verletzt worden, als ein Auto in eine Gruppe von Fans raste. In Paris gab es Ausschreitungen und mehrere Festnahmen.